Cosmic Latte, Kaffeehausgespräche über Astronomie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cosmic Latte, wieder mit mir, der Eva, und diesmal dabei ist Elka. Hallo Elka.
Hallo.
Hallo, freut mich, dass du heute wieder dabei bist. Wir haben ja auch wieder ganz viele tolle Themen vorbereitet. Bei dir soweit alles okay? Wir haben jetzt, glaube ich, schon lange keine Einzelsession mehr gehabt, oder? Fällt mir gerade ein.
Ja, voll. Ja, ich bin im Sommermodus, also geht mir gut.
Ah, Sommermodus ist immer fein, das ist gut.
Und bei dir?
Ja, du, ich auch. Auch im Sommermodus, mehr oder weniger. Also nur so halb im Sommermodus, weil ich ja gerade beim Gründen bin, deswegen habe ich nicht ganz so viele Ferien. Aber sonst ist alles fein soweit. Ja, wir haben ja auch, wenn diese Folge erscheint, am 22. August kommt diese Folge raus. Da ist etwas passiert, was jetzt noch nicht passiert ist, wenn wir diese Folge hier aufnehmen. Und zwar ist das etwas, auf was ich ganz gespannt schon warte und sicher verfolgen werde. Und zwar wird Jules wieder bei uns vorbeischauen. Die Hörer und Hörerinnen unter uns, die schon lange dabei sind, werden sich jetzt natürlich gleich sofort erinnern, was Jules denn ist. Ich weiß gar nicht, ob das dir ein Begriff ist. Elke, sagt dir das was, wenn ich sage Jules?
Ja, ich glaube, du hast erzählt, dass du dort warst.
Ja, richtig, genau. Und zwar ist es eben die ESA-Mission, die zu den Jupitermonden fliegt. Also JUICE steht ja für Jupiter Icy Moons Explorer. Die ist eben voriges Jahr gestartet, also im April 2023. Ich war eben damals bei der ESA in Darmstadt beim Mission Control zu Besuch und durfte da den Launch mitverfolgen, was eine super spannende Sache war. Ich habe dann auch in Cosmic Latte 11 darüber gesprochen. Also wer da noch einmal reinhören möchte, alles über die JUICE-Mission, kann da gerne noch mal reinhören. Das war übrigens die letzte Folge mit der Therese und dann die nächste Folge war noch schon mit dir. Da hatten wir dann unsere erste Folge.
Stimmt.
Bist jetzt auch schon lang dabei, ja?
Ja. Und gleich als Vorbereitung kann ich mich erinnern, dass ich mir das gleich als erstes angehört habe. Natürlich die letzte Folge.
Ah, ja.
Das war das mit Schuss.
Sehr brav. Ja, und ich finde Jules super spannend. Also dieses extra lang irgendwie unterwegs. Also die kommt ja erst 2031 bei Jupiter an. Und der Grund ist, dass sie ja immer wieder so Fly-by-Manövers macht. Also sie holt sich dann immer wieder Schwung bei, ich sage jetzt mal, diversen Planeten. Ja. Ziel ist 2031 bei Jupiter, wird dann eben dort die drei Monde untersuchen. Also Callisto, Europa und dann zum Schluss Ganymed. Wird dem auch ganz viele Umrundungen in Orbit machen. Wird die Bedingungen erforschen und untersuchen, ob es da vielleicht doch lebensfreundliche Bedingungen gibt. Der Tipp ist ja, die Hoffnung, dass es bei den Ozeanen, dass da vielleicht irgendwas ist, was lebensfreundlich sein könnte, also diese unterschiedlichen Ozeane. Und jetzt, ein Jahr später, also ein bisschen mehr als ein Jahr, kommt eben Jules nochmal vorbei, ziemlich nah an der Erde sogar, und macht eben einen Vorbeiflug. Das ist eben so ein Mond-Erde-Flyby-Manöver. Das ist das erste Mal, dass sowas überhaupt stattfindet, dieses Double Gravity Assist, und holt sich da im Schwung. Das heißt, es wird dann eben auch wieder Treibstoff gespart, ja, was dann natürlich hilfreich ist, wenn es dann bei Jupiter angelangt ist. Ich habe mir das ein bisschen genauer angeschaut und ich finde das ja super spannend. Wenn alles klappt, dann sollte am 19. August Jules sich dem Mond nähern, also es holt mal so Schwung beim Mond und kommt dann nämlich bis auf 700 Kilometer an den Mond dran. Das finde ich extrem nah. Sie empfangen dann permanent Daten von Jules und es muss dann die Flugbahn auch ständig korrigiert werden und beobachtet werden. Jules wird dann ständig im Daten senden, wird dann auch die Kamera auspacken und Bilder schicken. Am 20. August kommt es dann eben bei uns, bei der Erde vorbei, wird sich da dann eben auch auf 6.800 Kilometer nähern, was ich auch extrem nah finde. Ja, es wird alles mögliche gemessen, Daten ausgetauscht. Also ist dann auch eben in so einem wirklich permanenten Datenaustausch mit der Erde, also mit der Bodenstation. Ja, auch spannend, es wird da sogar ein kurzes Fenster geben, wo es keinen Kontakt gibt zwischen Jules und der Erde. Also dürfte kurz in so einem Schatten sein oder sowas und holt dann eben Schwung und fliegt dann weiter. Aber nicht Richtung Jupiter, wie man meinen könnte, sondern mal zur Venus. Ist dann nächstes Jahr im August 2025 bei der Venus und kommt dann tatsächlich noch zweimal bei der Erde vorbei. Also 2026 und 2029 wird nochmal Schwung geholt bei der Erde und dann geht es Richtung Jupiter. Und also das schaut auch total arg aus, wenn du dir diese Flugbahnen anschaust. Also du kannst dir bei Where is Jules, so eine Seite von der ESA, kannst du eben auch schauen, wo gerade Jules ist, dir die Flugbahn anschauen, auch eben im zeitlichen Verlauf, also wo es quasi herkommt und wo es dann hingeht, und macht da wirklich ganz viele Bahnen, so Kreise herum, bis dann quasi rausgeht zu Jupiter. Also super spannende Sache. Sache und ich finde es eben einfach auch eine tolle Leistung, weil da halt wirklich immer diese Flyby-Manövers, die werden halt immer da gerechnet und da eventuell eben da noch korrigiert und so, also super spannende Sache.
Und ist das sehr risky oder wird das schon funktionieren?
Naja, risky ist es wahrscheinlich immer ein bisschen. Also wie gesagt, sie haben da jetzt eben auch die Chancen, so kleine Korrekturen eben vorzunehmen, ja, aber wie ich eben in Darmstadt war, sind wir eben auch beim Büro von diesem Team vorbeigegangen, die diese ganze Zeit diese Flybys berechnen. Also das ist dann echt so Rocket Science, das sind wirklich komplizierte Rechnungen und offensichtlich müssen die da wirklich also permanent das irgendwie nachrechnen, neu rechnen und kontrollieren und offensichtlich kann man da dann eben auch noch kleine Korrekturen machen. Insofern ist das auch super, dass JUICE eigentlich so gut unterwegs ist, weil NASA hat ja auch eine ähnliche Mission, Europa Clipper, die hätte ja jetzt irgendwie starten sollen und die wird verschoben, also man weiß, also jetzt wo wir das aufnehmen, noch nicht genau wann, also im Juli haben sie jetzt irgendwann gesagt, dass es da irgendwie Probleme gibt mit irgendwelchen Transistoren und das kann eben sein, dass sich das halt wirklich um ein Jahr oder zwei Jahre gleich verschiebt, der Start eben von Europa Clipper. So weiß ich nicht, wann die starten wird. Von dem her finde ich es ganz spannend, ganz toll, dass natürlich JUICE schon unterwegs ist und seine Kreise zieht. Und es ist insofern auch spannend, weil eben gerade wenn dieser Mond-Erde-Vorbeiflug ist, da einfach auch schon viele Forschung gemacht wird. Weil sich JUICE eben so von hinten vom Mond da irgendwie nähert, können da einfach total coole Daten auch gesammelt werden.
Mhm. Bin gespannt.
Ja, ich auch. Also werde ich auf jeden Fall verfolgen.
Unsere Hörerinnen wissen es schon, wenn sie das hören, aber wir sind noch gespannt, was passiert. Genau.
Where is JUICE, werde ich zu meiner Startseite machen. Wenn ich es dann überwacht. Na, ich finde das ganz toll. Also, wahrscheinlich bin ich da jetzt ein bisschen vorbelastet, weil ich ja da damals dabei
Bist
war.
Bist emotional da gebunden.
Genau, weil ich da bei der ESA war und das war halt einfach toll. Also,
das glaube ich.
Und dann war ja auch noch dieses Faultier beim Start, das hat mich ja dann überhaupt gehabt gleich.
Faultier?
Also, ja, da war ja dann während dem Start ist dann plötzlich ein Faultier aufgetaucht, weil das ist ja da in Französisch-Guyana, ist ja ein bisschen im Dschungel eigentlich, der Startplatz von der ESA und dann war da plötzlich ein Faultier am Feld und das haben sie dann abtransportieren müssen, ja.
Das ist eh nicht so schnell, aber hat es trotzdem geschafft, da rein zu
rein. Ja, nein, es hat dann eben auch so T-Shirts gegeben mit dem Faultier drauf, weil das Faultier ja auch so langsam ist und ja JUICE auch so ewig lang braucht, bis es beim Jupiter ist, weil es im 2031 war, dann hat es dann auch diesen Spruch gegeben, auf zum Jupiter, aber langsam. Ich habe auch das T-Shirt mit diesem Faultier. Also so viel zu meinen News hier und du hast uns ja heute auch ein ganz tolles Thema mitgebracht und wir bleiben ja auch im Prinzip bei der Raumfahrt auf eine gewisse Art und Weise.
Genau, wir bleiben bei der Raumfahrt, aber wir fügen noch Menschen hinzu. Ich habe mir nämlich gedacht, ich mache so einen Kurzabriss, natürlich ist keine vollständige Liste und manchmal ein bisschen westlich zentriert, also ich glaube, man kriegt halt viel mehr mit von NASA und so weiter, als jetzt was China und Russland machen, aber so einen kurzen Abriss der Geschichte der bemannten Raumfahrt, also nicht der unbemannten, so wie jetzt JUICE, sondern nur, wo wirklich Menschen dabei sind. Und der Grund oder der Auslöser war, dass ich gerade eine Serie schaue, die heißt For All Mankind. Mhm. Das ist gerade recht spannend. Da geht es darum, um eine alternative Realität, wo das Wettrennen, das Space-Wettrennen nie aufgehört hat. Also sie haben halt das so gezeichnet, dass Russland, also Sowjetunion, als erster am Mond war in dieser alternativen Realität. Genau, ja. Und deswegen war die USA noch immer motivierter, weiter aufzuholen und sie haben immer mehr Ressourcen reingesteckt. Und es ist witzig, dass es einige Parallelen gibt und einige Sachen, die halt ganz anders sind, jetzt als in der Geschichte war. Und dann habe ich mir gedacht, ich weiß da eigentlich manche Sachen gar nicht so genau und ich würde mich da gern genauer damit beschäftigen. Und man dachte, ja, dann mache ich so einen kleinen Abriss über die Raumfahrt.
Na gut, dass dich das inspiriert hat. Wir haben es auch geguckt eben For All Mankind. Wir sind jetzt bei der letzten Staffel. Da fehlen uns aber jetzt noch ein paar Folgen. Also wir haben dann das unerfindlichen Gründen dann mittendrin abgebrochen. Aber das ist, weil ich dazu neige, mehrere Serien auf einmal zu gucken und dann leidet meistens irgendeine darunter. Mhm. Aber ich finde halt eben auch die Prämisse von For All Mankind sehr gut. Also dieses einerseits dieses, was wäre wenn? Also was wäre, wenn eben die Sowjetunion diesen Space Race gewonnen hätte und die Russen zuerst oben gewesen wären auf dem Mond? Und eben auch, was hätte das für eine Auswirkung gehabt, wenn jetzt eben dann diese Space-Euphorie nicht abgeflacht wäre?
Ich mag die Serie schon, aber man muss schon sagen, es ist natürlich sehr USA-lastig.
Ja,
und extrem, die RussInnen wären schon sehr arg irgendwie dargestellt oder sehr negativ. In der Serie hat dann der erste Mensch am Mond irgendwie so gesagt, ja, das ist ein Zeichen für den Leninismus oder so. Und das ist schon ein bisschen übertrieben, aber wenn man sich in Yuri Gagarin zum Beispiel anschaut, hat jetzt auch nicht nur so Propagandazeug geredet, sondern auch schöne Sachen gesagt und nicht nur so als hirnlose Roboter, die Diktatur folgen, aber Ja, ist halt USA und ist halt ein Ami-Film. Das ist halt.
Ja, genau. Also das merkt man natürlich schon. Das ist natürlich ein USA-zentrierter Blick von dem Ganzen. Ein paar Sachen ist halt schon ein bisschen Pathos natürlich auch dabei. Aber im Prinzip finde ich es ganz gut. Na, ist auf jeden Fall interessant und sehenswert.
Empfehlen, ja.
Dann fangen wir aber an, wie es jetzt nicht im Alternativuniversum ist, sondern wie es wirklich bei uns war. Ja.
Genau, wie es wirklich war. Beginnen wir am Anfang. Ich habe den entscheidenden Namen eh schon gesagt, Yuri Gagarin. Man kann eigentlich sagen, so die bemannte Raumfahrt wurde in den 60ern ziemlich durch den Kalten Krieg angefeuert. Also das ist eigentlich in der Serie auch nicht übertrieben. Also es hat wirklich diese Konkurrenz gegeben, wer da als erstes diese Meilensteine erreicht. Und in den 60ern war das schon eine große Sache. Und 1961, am 12. April, der auch der Yuri Gagarin Day ist, da sind auch immer wieder so Events und so in Wien oder auf der ganzen Welt, aber in Wien eben auch, das ist eigentlich recht cool, kann man sich immer merken, hat er eben die Geschichte geschrieben, dass er als erster Mensch, als sowjetischer Kosmonaut ins Weltall geflogen ist und die Erde umkreist hat. Weil das ist nämlich auch eine spannende Definition, dass bemannte Raumfahrt gilt eigentlich erst, wenn man die Erde umkreist. Also so suborbitale Flüge zählen eigentlich noch nicht zur bemannten Raumfahrt. Also man muss schon die Erde umkreisen. Und er hat eben mit der Vostok 1 hat da die Erde umkreist. 108 Minuten hat das gedauert. Und es war natürlich sein Training und alles, das war alles geheim. Und ich habe mal gelesen, dass so 50-50 Chance, ob er überlebt oder nicht. Mhm. Und er hat dann auch so davor gemeint, ich weiß nicht, wer ich bin, der erste Mensch oder der letzte Hund im Weltall. Nee. Das war so auch so, war nicht ganz klar, weil davor haben sie eben Hunde auch ins Weltall geschickt, Laika natürlich, aber das finde ich eine ganz traurige Geschichte, da will ich gar nicht
drüber
reden.
Ja, ich wollte gerade sagen, ja.
Deswegen lassen wir das lieber aus.
Verstehe ich auch.
Gagarin hat überlebt. Der erste Ami im All, da muss man jetzt eben unterscheiden, wer war als erstes im All und wer hat eben diese erste Umrundung als erste bemannte Raumfahrt gemacht. Und nur im All gewesen war eben der Alan Shepard und das war eben nur ein suborbitaler Flug. Und 1962, das heißt erst 10 Monate, nachdem Yuri Gagarin im All war, hat John Glenn als erster Amerikaner, US-Amerikaner, die Erde dreimal umrundet in der Mercury-Kapsel. Mhm. Also es hat schon ein Weilchen gedauert. Die Sowjetunion hat gleich nachgeschossen, ein Jahr später, 1963, mit der ersten Frau im All. Das ist ja auch so eine sehr spannende Sache in der Serie mit For All Mankind, weil in der Serie will dann die USA da auch nachschießen und auch unbedingt eine Frau gleich schicken. Aber in echt war das leider nicht so, dass sie gleich eine Amerikanerin geschickt haben, sondern eben 1963 war die erste Frau, das war Valentina Tereshkova. Die war damals nur 26 Jahre alt und hat die Erde 49 Mal umrundet. Über die haben wir eh schon mal geredet, glaube ich, in ein, zwei Folgen.
Ja, ja.
Und sie ist noch immer die einzige Solo-Mission, die eine Frau gemacht hat.
Naja. Du hast ja lang von ihr erzählt in deiner Folge über die Frauen, die nach den Sternen greifen.
Genau, Frauen, genau, da haben wir erzählt, ja voll. Und die erste Amerikanerin, die ist eben erst 20 Jahre später, also 1983 ins Weltall geflogen, nämlich die Sally Ride. Über die haben wir auch schon geredet, mit den 100 Tampons.
Genau, ja.
Und sie hat auch die Geschichte erzählt, also wie die NASA und Frauen, eine schwierige Geschichte, das habe ich vielleicht auch schon mal erwähnt, dass die NASA 1987 Schminktäschchen mit Lipgloss und Lidschatten für die Astronautinnen entwickelt haben. Die haben ein bisschen komische Vorstellung gehabt. Also in der Serie war das positiv, da haben sie gleich eine Frau raufgeschickt, aber in echt war das nicht so,
ja, das stimmt,
nicht so ein leichter Weg für die Frauen. Und ich habe jetzt eine Quizfrage an dich. Es gibt eine Frau, die hat den Rekord für den längsten Weltraumaufenthalt.
Mhm.
Das ist die Christina Hammer-Koch. Von der werden wir später noch mal reden. Mhm. Was glaubst du, wie lange war sie im Weltall?
Ach, keine Ahnung. Ich meine, ich weiß, dass halt ja mittlerweile auf der ISS ja die Menschen durchaus länger dort aufhalten, also bis zu einem Jahr oder so. Nachdem du mich schon so fragst, wird es wahrscheinlich auch länger sein. Ich meine, ich weiß ja nicht, ich würde jetzt mal sagen, so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr oder so. Glaube ich schon, oder?
Dreivierteljahr, glaubst
du? Ja.
Ja, noch länger sogar. Noch 328 länger. Tage.
Ach, na, fast ein Jahr, ja.
Musst auch mal machen. Ich habe danach geschaut, längst der Mann mit dem längsten, das ist ganz arg. Also das ist halt wieder Russland, wo da die NASA sagt, eigentlich machen wir das nicht wegen Strahlenschutz
genau,
und so.
Ja, generell,
also Strahlungsposition. Aber das ist irgendwie über 1000 Tage oder so.
Ja, also das ist ganz arg, der Typ.
Das ist arg. Aber alleine diese 328 Tage, finde ich, ist ja schon recht viel.
Ja, ich weiß gerne, würdest du auf die ISS fliegen, wenn du die Möglichkeit oder die Gelegenheit hättest?
Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Da haben wir immer geredet, dass ich vielleicht lieber von unten zuschaue und du rauffliegst.
Bist du auch Mission Control?
Ja, genau. Also ist das, glaube ich, zu riskant. Ich habe Angst beim Flugzeugfliegen, also.
Okay.
Ja. Na.
Ja, bei mir ist es so halb-halb, weil einerseits würde es mich total reizen. Ja, also ich würde wohl gerne erstens mal dieses Rauffliegen, finde ich voll spannend. Also wenn du da mit der Rakete da raufgeschossen wirst und so. Also diesen Flug selber finde ich spannend. Ich würde mich auch gerne mal so einfach nur so ein bisschen umschauen. Welcher Gedanke mir halt wirklich ein bisschen Angst macht, ist halt dieses, du kannst halt da nicht einfach umdrehen und sagen, okay, danke, war jetzt nett, tschüss. Ich gehe jetzt nach Hause, ja. Sondern da bist du halt dann und du bist dann halt, und wenn ich dann halt dran denke, okay, ich musste jetzt 328 Tage da bleiben, puh, ja. Das weiß ich halt dann nicht, also so in dieser Enge und so, das würde mich, glaube ich, schon ein bisschen fertig machen.
Ja, ich würde auch vielleicht mal mit so ein paar Tagen beginnen oder so. Ich mag auch Zelten nicht. Ich glaube, ich bin echt keine gute Person für sowas. Aber ich bin klein, das ist gut. Also das wäre gut.
Eigentlich wärst du da eine gute Anwärterin, ja, stimmt.
Ja, ich bin klein, leicht und habe meine Augen gelasert, brauche keine Brille.
Ja, super, ja. Also, beste Voraussetzungen.
Ja. Sportlich halt. Ja. Wobei ich mir manchmal denke, ja, die sportliche Sache ist schon wichtig, aber wenn man sich manche Leute anschaut, die jetzt ins All geflogen sind, schauen jetzt auch nicht wie LeistungssportlerInnen aus, also vor allem die WeltraumtouristInnen. Also weiß nicht, ob das so wichtig ist. Aber eigentlich ist das ja beim Training, ist das ja ein großer Punkt, dass man auch körperlich fit wird.
Ja, immer, du musst ja dann täglich dein Training absolvieren gegen diesen Muskelschwund und das alles. Und ich glaube, wenn du da einfach in einer besseren Kondition bist, ist das halt einfach ein Vorteil. Ja,
ja gut, aber zurück zu unserem Thema der Meilensteine. Wir sind jetzt noch immer in die 60er Jahre, 1964. Weiterer Meilenstein, nämlich der erste Weltraumspaziergang von Alexei Leonov. Der war bei der Voschod-Mission der Sowjetunion natürlich dabei und hat eben als erster einen Weltraumspaziergang gemacht. Das heißt, Russland ist gerade einfach permanent vorne. Erster Mensch, erste Frau, erster Weltraumspaziergang. Sie sind halt super weit vorn. Und dann, zumindest habe ich so gelesen, 1966 stirbt ein recht wichtiger Raketenkonstrukteur von der Sowjetunion, der Koroljow. Und da sagt man, dass es da so ein erster Rückschlag fürs Raumfahrtprogramm war und das so ein möglicher Auslöser war, warum die USA jetzt auch aufholen konnte. Also die USA beginnt jetzt ihren Sprint zum Aufholen. Und jetzt bleiben wir auch kurz ein bisschen länger bei den USA. Da gibt es das Gemini-Programm, das kommt, glaube ich, in das Jahr auch vor. Das war von 1965 bis 66. Da wurden vor allem Raumfahrttechniken erprobt. Also da hat man versucht, viel zu lernen, was man dann später im Apollo-Programm, das ist ja das bekannteste Programm, was von 1961 bis 1972 war, dann umsetzen hat können. Und das ultimative Ziel vom Apollo-Programm und vor allem vom US-Präsidenten damals war, okay, wir müssen jetzt den nächsten Step machen, das ist Menschen auf den Mond zu bringen. Und sie haben da diese gewaltige Trägerrakete Saturn V. Sagt man Saturn V?
Ja, kommt drauf an. Ich sage auch manchmal Saturn V, aber ich sage oft Sachen deutsch.
Genau, da haben sie diese Saturn V Rakete entwickelt, die jetzt so kräftig war, dass sie eine 3-Mann-Raumkapsel, die eben Apollo geheißen hat, ins Weltall mitreißen konnte. Und diese Kapsel konnte dann eben am Mond landen. Und das kommt auch in der Serie sehr spannend vor. Sorry, für die Serie nicht gesehen haben, muss ich denken, warum redet die ganze über die Serie. Aber es ist ein kurzer Anknüpfungspunkt, nämlich der Wernher von Braun, der Raketenkonstrukteur im Nazi-Deutschland war. Und die USA hat nach Ende des Kriegs schon versucht, so die klügsten Köpfe sich aus Deutschland rauszuholen und hat eben auch diesen Wernher von Braun rekrutiert. Und der hat recht viel mitgearbeitet bei der NASA. Wobei ich mir denke, wie kann das erst später rauskommen? Es ist ja klar, dass der an Kriegsverbrechen teilgenommen hat und Nazi war. Also das ist ein bisschen eigenartig, finde ich, dass sie zuerst ihn mitarbeiten lassen und dann irgendwann wurde eben aufgedeckt, dass seine V2-Rakete, die er entwickelt hat in Nazi-Deutschland, dass die 20.000 Tote, vor allem Zwangsarbeiterinnen, also zu Schulden kommen hat lassen. Das heißt, ja, dann hat er nicht mehr so viel Ansehen gehabt. Aber ich denke mir so, das hätten sie sich vorher auch denken können, wenn man einen Nazi einstellt.
Also ja, ich glaube, dass sie sich da ein paar Sachen selber schön geredet haben. Also ich meine, eben du hast ja gesagt, dass er war ja jetzt nicht der Einzige, sondern da hat es ja einen ganzen Trupp an Wissenschaftlern gegeben, die ja dann nach in die USA quasi rüber emigriert, ist eigentlich das falsche Wort, aber ja, die da halt so ein bisschen eben ambivalent waren, sagen wir es mal so. Also ich glaube, die NASA hat den von Braun wahrscheinlich schon auch gebraucht, bis zu einem gewissen Grad. Also ich glaube, man kann jetzt so seine Kompetenz, was jetzt eben gerade so Raketenwissenschaft betrifft, halt nicht abstreiten, weil er da halt echt wirklich viel gemacht hat. Eben wie du sagst, ja, dass das dann halt aufgedeckt worden ist. Ich glaube jetzt auch gar nicht, dass da viel aufgedeckt worden ist. Ich glaube halt eher, dass vielleicht Details bekannt wurden. Ja. Wahrscheinlich hat man jetzt nicht genau gewusst, was wie passiert ist. Ja. Das ist wahrscheinlich dann erst in der späteren Aufarbeitung passiert worden, dass das eben, dass viele natürlich bei diesen ganzen Konstruktionen und sowas, dass man da halt auf Zwangsarbeiter gesetzt hat und dass das halt jetzt nicht keine Freiwilligen waren, die da halt irgendwie einen guten Lohn oder sowas bekommen haben. Mhm. Ich finde es halt ein bisschen falsch, unter Anführungszeichen halt, da dann irgendwie so im Nachhinein so einen Aufschrei zu machen, ja, wenn man das sich halt vorher schon quasi den Wolf in die Herde holt, ja, so in der Richtung, so ein bisschen jetzt brutal gesprochen.
Ich habe auch gelesen, dass ein Mondkrater oder irgendwas am Mond nach ihm benannt ist und auch viele Schulen waren in Deutschland, viele, ein paar halt nach ihm benannt, das haben sie aber mittlerweile umbenannt.
Mhm, ja.
Aber ich nehme an, diese Mondsache ist noch immer nach ihm.
Das weiß ich nicht. Da müsste mir eine Mondkarte befragen.
Natürlich ist Deutschland da sensibler und das finde ich auch gut so. Also man braucht jetzt keine Schulen, die nach Nazis, auch wenn sie sehr kluge Nazis waren oder einfach Mittäter benannt sind. Das braucht man jetzt nicht unbedingt. Aber ja, wir schweifen wieder ab vom Thema. Wir sind, gesagt, bei der Apollo-Mission. Ich möchte da noch drei Apollo-Missionen erwähnen. Die Apollo 8, die hat nämlich erstmals den Mond umkreist und hat dieses sehr berühmte Earthrise-Foto geschossen, wo man sieht, wie die Erde aufgeht sozusagen. Also so wie wir den Mond sehen, haben die Erde vom Mond aus gesehen. Das ist ein sehr hübsches Foto.
Mhm. Ist jetzt übrigens ganz neu, digital überarbeitet, veröffentlicht worden von der NASA, glaube ich. Ja.
Also
jetzt
cool.
Noch das schöner, noch bunter. Noch
können wir das nehmen als Bild für unsere Podcast-Folge.
Ah, ja, muss mal schauen.
Dann, 20. Juli 1969 war es endlich soweit. Manch einer erinnert sich noch von uns, wir nicht. Die Apollo 11 hat endlich den Mond erreicht und Neil Armstrong und Buzz Aldrin haben den Mond betreten. Die sind dann 2,5 Stunden auf der Mondoberfläche spazieren gegangen und haben ein bisschen Mondgestein eingesammelt. Mhm. Also das habe ich zum Beispiel auch jetzt nicht so klar gehabt, dass die wirklich da nicht nur kurz runter, Selfie und wieder rein, sondern die haben da schon 2,5 Stunden da verbracht. Auf der Oberfläche.
Die waren länger auf der Oberfläche, also die waren 21 Stunden oder sowas, waren sie am Mond oben. Die 2 Stunden beziehen sich auf ihren Außeneinsatz.
Genau, also sie waren 2,5 Stunden auf der Oberfläche draußen, also außerhalb der Kapsel.
Aber ist ja klar, ich meine, wenn ich da schon dann ein paar Typen raufschicke auf den Mond, dann will ich schon noch ein paar Souvenirs haben, dann müssen wir schon ein bisschen Mondgestein mitbringen.
Mondstein für Sailor Moon.
Genau.
Noch 2 erwähne ich. Die Apollo 13, die ist ja auch in die Geschichte eingegangen. Mhm. Das war 1970, wo ein Tank mit Sauerstoff explodiert ist. Die waren noch am Weg zum Mond und konnten deswegen auch nicht landen. Und sie haben dann beschlossen, also es war ganz eine spektakuläre Rettungsaktion, sie haben dann beschlossen, sie steigen um in das Mondlandegefährt und sind umgestiegen. Und durch sehr viel Improvisation und sehr ausgeklügelten Sachen haben die dann wirklich alle sicher wieder auf der Erde landen können. Und da gibt's auch einen Film dazu.
Ein berühmter Film.
Berühmter Film, ja. Und dann mit der Apollo 17 endet dann das amerikanische Mondprogramm. Das heißt, in die 70er Jahre war es dann zu Ende. Dann beginnt die Zeit der, es gab die ersten recht bescheidenen Raumstationen. Da gab's Salyut von der Sowjetunion und Skylab von der NASA. Die Sowjetunion hat irgendwie mitgekriegt, dass die NASA an Skylab arbeitet und haben sich gedacht, ha, wir kommen ihnen voraus und haben dann 1971 Salyut in Betrieb genommen. Das heißt, die waren wieder ein bisschen früher dran als die USA. Und in den 80er Jahren haben sie die Raumstation Mir, die man vielleicht schon öfter gehört hat, gebaut. Und 1975, das finde ich ja spannend, weil das ja auch in der Serie vorkommt, gab es das erste Mal und auch das letzte Mal für 20 Jahre eine gemeinsame Mission der US-Amerikaner und der Russen, nämlich die Apollo-Soyuz, also das Apollo-Soyuz-Projekt. Und da war so, wie in der Serie zumindest, ich bin noch nicht so weit, aber wie geplant, gab es einen historischen Handschlag.
Also soll ich spoilern? Ich habe die Folge schon gesehen.
Ja, darfst nicht spoilern.
Okay, dann sage ich nichts.
Also für mich ist es noch geplant.
Ich weiß nicht, ob es passieren wird oder nicht. Ja.
Genau, dann 20 Jahre haben sie ihr getrennte Wege, sind sie gegangen. Also das war wahrscheinlich mehr so ein bisschen PR-Projekt, aber die NASA hat dann die Space Shuttle-Ära eingeführt. Das heißt, sie haben Space Shuttles gebaut, die erstmals wiederverwendbar sind. Also Raumschiff, das wiederverwendbar ist, und haben auch 135 Missionen durchgeführt in diesen 30 Jahren von 1981 bis 2011. Und mit diesen Space Shuttles haben sie außerdem beim Bau der Internationalen Raumstation, der ISS, mitgeholfen und eben zahlreiche Satelliten transportiert und wissenschaftliche Experimente gemacht. Da gibt's aber zwei Tragödien, die da passiert sind in der Zeit. Nämlich das eine ist der Challenger-Unfall, der 1986 passiert ist. Mhm. Da ist die Challenger in rund 15 Kilometer Höhe zerbrochen. Das Problem war ein fehlerhafter Dichtungsring. Leider sind auch alle 7 AstronautInnen da gestorben.
Ja, ganz tragisch.
Gibt es da nicht auch einen Film?
Das weiß ich nicht, aber das ist ja das, wo die Lehrerin mit an Bord war.
Die Lehrerin, genau.
Ja, das,
voll.
Ist ja
das
schon.
Hatte ich nämlich gehabt, die Lehrerin. Und 2003 war der Columbia-Unfall. Da ist beim Wiedereintritt das zerbrochen und auch wieder ein Problem mit der Dichtung. Und da sind auch wieder 7 AstronautInnen gestorben. Das heißt, das waren schon noch Sachen, die das ein bisschen zurückgeworfen haben, diese Missionen. Und ich glaube, sie haben dann eine Zeit lang, also nach 1986, haben sie dann noch keine bemannten Missionen gemacht, so 1-2 Jahre. Aber es ist dann immer wieder aufgekommen. Dann ein wichtiger Punkt, Meilenstein, ist natürlich die ISS, die ich schon erwähnt habe. Das ist ein gemeinsames Projekt von 5 Raumfahrtagenturen von der NASA, USA, Roskosmos, Russland, ESA, Europa, dann Japan, weiß nicht, wie man es ausspricht, JAXA.
Mhm, ja.
JAXA. Und Kanada, CSA, ist CSA. Die ISS wird seit 1998 betrieben und seit dem Jahr 2000 ist sie auch kontinuierlich von Menschen besetzt. Und dort werden, wie wir wissen, ganz viele Experimente gemacht, Forschung in der Schwerelosigkeit. Und was ich auch gesehen habe, ist, dass da immer wieder auch so technologische Fortschritt passiert, also so Abfall, wie soll ich sagen, Nebenprodukte, dass sie forschen eigentlich für Astronautinnen, aber Sachen, die dann auch für uns auf der Erde benutzt werden können. Und als Beispiel wurde da die Galileo-Platte genannt. Das hilft nämlich halbseitig gelähmten Menschen zu gehen, weil das ist so eine Platte, die so vibriert und das aktiviert die Muskeln.
Ah,
und
okay.
Eigentlich ist es dafür gedacht, weil natürlich die Muskeln ja ziemlich abbauen bei Astronautinnen in der Schwerelosigkeit. Und um das Muskelwachstum anzuregen, haben sie eben diese Platte
zu aktivieren.
Gefunden. Genau.
Okay.
Und eben dann ist man drauf gekommen, hey, das ist aber eigentlich auch gut für halbseitig gelähmte Menschen. Also es gibt auch schon noch immer wieder so Erfindungen und Fortschritt, was passiert durch die Förderungen, die natürlich sehr groß sind für die bemannte Raumfahrt. Jede Organisation hat ihr eigenes Modul und ist auch selber für das Modul zuständig. Aber wenn man die ISS im Vollbetrieb haben will, müssen die Module miteinander kooperieren oder die einzelnen Länder miteinander kooperieren. Und es ist deswegen schon ein ziemliches Symbol für internationale Kooperation im Weltall. Was auch spannend ist, dass sogar in Krisenzeiten das recht gut funktioniert hat. Zum Beispiel Ukraine-Krieg ist ja vor kurzem gewesen. Und da hat die NASA und die ESA eigentlich alle Weltraumkooperation mit Russland gestoppt, außer auf der ISS. Also auf der ISS wurde weiter zusammengearbeitet. Es hat so ein paar kurze Querelen gegeben. Russland hat nämlich gedroht, dass sie 2024 aussteigen aus der ISS wegen dem Auflösen der Kooperationen. Aber sie haben sich jetzt nun doch verpflichtet, bis 28 ihr Modul weiter zu betreiben. Viel länger wird es ja wie die ISS nicht mehr geben, aber das erzähle ich dann später nochmal kurz was dazu.
Okay.
Das heißt, wir sind jetzt in den 2000er Jahren schon angelangt. 2001 ist noch ein Meilenstein passiert, nämlich der erste Weltraumtourist, ein amerikanischer Milliardär, ist ins Weltall geflogen. Der Herr Taito oder wie auch immer. Er ist zusammen mit 2 Kosmonauten zur ISS geflogen. Er war damals übrigens 60, wo ich mir denke, fitter als ein 60-Jähriger wäre ich schon. Deswegen meine ich, wegen der Fitness.
Naja, 60-Jähriger ist nicht so. Da gibt es schon ein paar Fitte. Weißt du, wie lange er quasi auf der ISS war?
Wie lange
er
dort war? Na, weiß ich nicht. Ich weiß nur, wie viel er zahlt hat. 20 Millionen.
Ja.
Also das werden wir uns nicht leisten können. Ja, aber so hat es halt begonnen mit diesem Weltraumtourismus. Wie ist denn die Situation jetzt? Wir sind schon in der Jetztzeit angekommen. Es gibt zurzeit 3 Raumfahrtnationen, die bemannte Missionen auch mit ihren eigenen Raumfahrzeugen macht. Weil die ESA zum Beispiel hat nicht eigene Raumfahrzeuge. Und die 3 sind Russland, USA und China. Von den 3 sind auch nur die amerikanischen Schiffe wiederverwendbar. Finde ich auch spannend.
Was meinst du mit eigenen Raumfahrzeugen? Ich muss jetzt kurz einhaken.
Dass sie das selber produzieren. Also die ESA, die haben Kooperationen mit der NASA und fliegen da mit sozusagen.
Okay.
Das heißt, die bauen nicht selber Raumfahrzeuge.
Ach so, ja, für den Bemannten jetzt. Ja, okay, gut.
Weil für die Bemannte,
ja,
genau.
Ja, weil für, ich habe mir jetzt gerade überlegt, für die Raketen und so, das haben wir ja, aber das sind ja alles Unbemannte. Genau, okay.
Unbemannt haben wir viel, aber bemannt eben haben wir keine eigenen. Nur die AmerikanerInnen haben auch wiederverwendbare. In Russland haben es die Soyuz-Raumfahrzeuge. Schiffe und in China haben sie seit 2021 auch ihre eigene ständig besetzte Raumstation.
Ja, ich finde voll arg, dass der China so sein eigenes Süppchen kocht.
Ja, voll. Ja, es ist auch so, dass Russland möchte in Zukunft auch mehr mit China zusammenarbeiten. Eben wenn dann die ISS-Sache fertig ist, wollen sie dann gemeinsam eine eigene Mondstation sogar bauen mit denen. Aber da kommen wir später noch zu, beziehungsweise vielleicht ein andermal, wenn du drüber erzählst. Was wird in Zukunft passieren? Indien bereitet auch bemannte Flüge mit dem Gaganyaan-Raumschiff vor. Also die wollen auch eine Raumfahrtnation werden. Und natürlich private Raumfahrt ist ein großes Thema. Es gibt private Unternehmen wie Blue Origin, die machen so kurze suborbitale Flüge zurzeit. Dann die Boeing testet vor allem so ISS-Zubringerflüge und SpaceX arbeitet auch sehr eng mit der NASA zusammen. Die haben auch schon einige erfolgreiche bemannte Flüge mit der Crew Dragon-Kapsel gehabt. Und jetzt seit kurzem wurde auch publik gemacht, dass SpaceX helfen soll, die ISS 2030 kontrolliert zum Absturz zu bringen.
Also mein Gott, da werde ich so weinen.
Gell?
Schon, ja.
Ja, die sollen so ein De-Orbit-Vehicle bauen und die ISS abstürzen lassen und das soll dann in der Atmosphäre verglühen. Ja, traurig. Aber ein bisschen Zeit haben wir. Ja, so viel nicht mehr Zeit gerade. Und noch eine spannende Sache, die bald passieren wird oder schon begonnen hat, sind die Artemis-Missionen. Vielleicht haben wir die auch schon mal erwähnt. Da finde ich es immer so schön, dass Artemis die Mondgöttin ist und außerdem die Schwester von Apollo. Sehr passend. Mondmission wieder. Diese Mission soll nach 1972 endlich wieder Menschen auf den Mond bringen und zum Mond fliegen und soll auch eben permanent Infrastruktur auf dem Mond bauen, wie bei der Serie, und eine Raumstation im Mondorbit jetzt einmal bauen. Und außerdem, es soll endlich die erste Frau zum Mond fliegen, wobei die Unterscheidung hier ist zum Mond und nicht auf die Oberfläche, sondern umrunden den Mond. Und das wird die bereits genannte Christina Hammer-Koch-Koch sein.
Ich glaube, man soll Koch oder Cook oder so, also Englisch aussprechen.
Ja, ich weiß ja nicht. Ja, ist halt deutsches Wort, eingeenglischt.
Ja.
Und eigentlich hat es geheißen dieses Jahr, aber es wird irgendwie immer wieder verschoben. Mhm. Also ich glaube, 2026 ist die letzte Info, die ich so gelesen habe. Hoffentlich schafft es.
Ich glaube, es ist noch nicht ganz durch, ob 2025 oder 26. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall genau. Es ist jetzt Artemis 2 eigentlich. Also die erste Phase ist ja erfolgreich schon abgeschlossen. Genau. Und es ist jetzt Artemis 2 gerade im Laufen. Das hätte eigentlich jetzt eben 2024 starten sollen. Und ja, also da haben sie aber auch irgendwelche Probleme. Und das ist jetzt auch schon verschoben. Ja.
Genau. Im November 2022 war eben eine unbemannte Umrundung des Mondes, also Artemis. Und da war es auch spannend, weil sie da die Strahlenexposition gemessen haben mit 2 Puppen, mit den Lunar Twins. Und da ist es halt super zu erwähnen, dass das weibliche Anatomie hatten, diese Puppen. Und weil das halt sehr, sehr oft im Design vergessen wurde, generell natürlich in unserer Welt, aber auch von der NASA. Da gibt es nämlich auch ein trauriges Beispiel. 2019 hätte der erste All-Woman-Einsatz starten sollen und der musste dann einige Monate verschoben werden, weil sie draufgekommen sind, sie haben nicht genug Anzüge in der Größe, die für die Frauen passt, weil sie alle kleinen Größen abgeschafft haben. Dachte mir, ja, braucht man eh nicht. Ja, das ist halt, wird halt oft vergessen, aber das wird jetzt hoffentlich mit Artemis ein bisschen besser werden. Und China, Russland, habe ich eh schon gesagt, die wollen jetzt stärker zusammenarbeiten und mit anderen Partnern eine eigene Mondstation bauen. Das ist noch ein bisschen, noch sehr viel weiter in der Zukunft, ist Mars natürlich das nächste Ziel, was diskutiert wird. Da nur eine Zahl, die ich gelesen habe, von der Strahlenbelastung her, am Weg zum Mars, also auf dem Flug, kriegt man 3-4 Millisievert pro Tag ab an Strahlung. Und als Vergleich, bei uns in Österreich kriegt man 3 Millisievert pro Jahr. Also die kriegen die Strahlenbelastung pro Tag auf dem Flug, was wir pro Jahr bekommen von der natürlichen Strahlung. Und ein Flug dauert zur Zeit, was ich so gelesen habe, 7 bis 9 Monate.
Ja, kommt drauf an, wie die Konstellation ist. Genau, aber so ein halbes
genau.
Jahr.
Das heißt, also, da gibt es auf jeden Fall noch Herausforderungen, die man da tackeln muss. Aber das wäre jedenfalls das nächste Ziel der bemannten Raumfahrt. Da sind wir schon am Ende unserer kleinen Reise durch die bemannte Raumfahrt.
Also ich glaube, bis wir zum Mars fliegen, wird es noch ein bisschen dauern. Also ich weiß ja, dass SpaceX da ja ganz ehrgeizige Ziele hatte. Also ich glaube, die wollten ja vor ein paar Jahren irgendwie noch in den 2020er Jahren irgendwie starten oder sowas. Also wenn man sich da jetzt eben auch anschaut, wie ja gerade Artemis ständig nach hinten verschoben wird, glaube ich, wird das halt alles noch ein bisschen dauern, weil diese ganzen Mondmissionen da jetzt sind ja auch so ein bisschen schon so quasi die Vorstufe für den Mars, ja. Und und solange wir halt das nicht wirklich gut im Griff haben, glaube ich, braucht man nicht wirklich den Mars angehen. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung.
Ja, voll. Also mir hat eine Followerin geschrieben, ich habe das gepostet mit der Mondstation oder Mondorbit, das was gebaut werden soll. Mhm. Und hat mir eine Followerin geschrieben, ja, ihr Bruder arbeitet damit und eben das ist der nächste Schritt, dass sie schon denken, eben mitdenken, Mars.
Ja, ja. Natürlich, man braucht große Visionen, keine Frage.
Ja.
Danke dir, war super spannend, mal so einen Überblick auch zu bekommen. Ich habe im Hinterkopf natürlich ein bisschen die Serie, obwohl es schon ein bisschen länger bei mir her ist, dass ich sie geguckt habe, auch so ein bisschen verglichen. Es ist ja gerade Werner von Braun, kommt ja auch in der Serie vor.
Genau.
Auch so ein bisschen, wird dann auch ambivalent dargestellt natürlich.
Genau.
Wobei ich den Schauspieler nicht passend gefunden habe, der hat den Braun überhaupt nicht ähnlich gesehen, aber egal.
Ach so, ja, ich weiß nicht, wie der Braun ausschaut. Aber Schauspieler, apropos, kannst du dich erinnern, der den Kosmonauten spielt in der ersten Staffel?
Oh Gott, keine Ahnung, weißt du, wie lange das
ist? Ach so, das ist schon länger her. Ja. Aber lustigerweise, der spielt einfach 1:1 dieselbe Person wie in der Serie Away. Ja, da spielt er auch einen russischen Kosmonauten und ich denke mir so, ist das so, das was er macht nur das, er spielt immer russische Kosmonauten.
Er ist auf die Rolle fixiert, ja.
Ja, er ist auch super gut in dieser Rolle, er ist genauso wie ein russischer Kosmonauten, aber er spielt einfach 1:1 dieselbe Person wie bei Away.
Ja. Naja, hat er das schon verinnerlicht, ja.
Genau.
Ja. Und auf jeden Fall danke dir, dass du uns das so toll erzählt hast und näher gebracht hast. Ja, und wenn ihr euch auch bei uns bedanken wollt, könnt ihr das natürlich in Form einer Spende machen, damit wir unseren Raumflug finanzieren können. Und zwar könnt ihr das über PayPal natürlich gerne machen. Oder ihr könnt auch ein Abo abschließen. Das könnt ihr über Steady und Patreon machen. An dieser Stelle vielen Dank für Schmubaster. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ich bin ziemlich sicher, dass es ein R ist, soweit ich das noch gesehen habe, auf Patreon nämlich ein Abo abgeschlossen. Und vielen lieben Dank. Ihr könnt euch natürlich auch gerne bei uns bedanken, indem ihr eine Bewertung hier lässt. Oder natürlich, wir freuen uns über Feedback jeglicher Art. Ja. Folgt uns, empfehlt uns weiter. Auch das hilft uns natürlich immer wieder. So können wir wachsen. Und das macht natürlich auch Spaß. Ja. Wie könnt ihr uns kontaktieren? Also falls ihr Fragen habt oder auch Anregungen. Also ich bekomme auch immer wieder E-Mails von Hörerinnen und Hörern, die uns auch Themen vorschlagen oder Fragen stellen. Natürlich schreibt uns einfach gerne. Wir sind erreichbar bei contact@cosmiclatte.at. Ihr könnt uns natürlich auch über Social Media finden. Also wir sind sowohl auf Instagram als auch auf X zu finden unter Cosmic Latte Podcast. Da könnt ihr uns natürlich auch gerne eine Nachricht hinterlassen oder kommentieren oder unsere Posts liken, wie auch immer. Auf jeden Fall freue ich mich schon auf das nächste Mal und bis dahin, glaube ich, wünschen wir eine gute Zeit. Hast du noch was, Elke?
Na, nur schönen Sommer, restlichen Sommer.
Genau, schönen restlichen Sommer.
Bis bald, wenn ich wieder mal dabei bin.
Genau, bis zum nächsten Mal.
Ich weiß schon wann.
Genau. Bis dann, ja, tschüss. Und jetzt fährt der Nachbar mit seinem lauten Auto raus. Da warte ich noch ganz kurz. Ja, der hat so einen dezenten Auspuff. Ja, es ist aber wirklich jedes Mal irgendwas. Also ich habe letzte Woche mit der Jana aufgenommen. Der war dann auch Baustelle, zuerst bei ihr, dann bei mir. Wir sind da auch verfolgt worden. Okay, also noch einmal.